ARD.
Aus allen Reaktionen, aus den Tausenden von E-Mails, den unzähligen Telefonaten, den zahllosen persönlichen Gesprächen in den vergangenen Wochen spricht die Freude, ja, die Begeisterung darüber, dass endlich eine neue Kraft sich anschickt, die Zwangsjacke der erstarrten und verbrauchten Altparteien zu sprengen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Na, Martin, hast du erkannt, wer das war?
Klar, Bernd war das. Bernd Lucke. Damals in den ersten Jahren der AfD die Stimme der Partei und einer der Mitgründer.
Genau, 11 Jahre ist es mittlerweile schon her, dass die AfD, also die Alternative für Deutschland, gegründet worden ist. Der Ton, den ich da eingespielt habe, der kam vom Gründungsparteitag im April 2013. Krass lang her, oder?
Absolut. Was die Menschen um Lucke am Anfang vor allem verband, das war ja die Ablehnung des Euro. Das war vor dem Hintergrund der Finanzkrise und der europäischen Unterstützung für Griechenland.
Tja, und jetzt, also diese wirtschaftsliberalen Themen sind immer weniger im Fokus, zumindest in der öffentlichen Debatte. Wenn über die AfD gesprochen wird, dann oft über die Frage, wie sehr einige Mitglieder nationalistische, völkische und offen ausländerfeindliche Positionen vertreten.
Ja, und das beschäftigt auch die Gerichte. Heute hat ein Prozess im nordrhein-westfälischen Münster begonnen. Das Oberverwaltungsgericht verhandelt seit dem Vormittag darüber, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Die AfD war gegen eine entsprechende Erlaubnis des Verwaltungsgerichts Köln in Berufung gegangen.
Und noch eine andere News von heute. Recherchen des Bayerischen Rundfunk haben unterdessen ergeben, dass die AfD und ihre Abgeordneten im Bundestag über 100 Personen aus dem rechtsextremen Spektrum als Mitarbeiter beschäftigen.
Worum es bei all dem genau geht und was für Folgen das für die Partei haben könnte, darüber reden wir heute.
Heute, das ist der 12. März und wir, das sind Christina Fee Möbus
und Martin Spiller. Hallo. Wir gehen direkt in Medias Res. Die AfD und der Verfassungsschutz, die stehen sich vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gegenüber. Warum?
Ja, insgesamt sind es 3 Verfahren, die jetzt da anstehen. Erstmal zu Teil 1. Die Verwaltungsrichterinnen und Richter sollen klären, ob der Verfassungsschutz die AfD weiter als extremistischen Verdachtsfall einstufen kann. So heißt das. Die Partei wehrt sich gegen diese Einstufung. Und es gab eben schon einen Prozess vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Und die vorige Instanz hatte damals aber dem Verfassungsschutz Recht gegeben.
Extremistischer Verdachtsfall, das klingt total sperrig. Das ist ein sehr technischer Begriff. Was bedeutet das überhaupt konkret? Im RBB24 Inforadio haben wir darüber gesprochen mit dem ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg. Er sagt, es gibt eben 3 verschiedene Stadien, 3 Stufen, mit denen der Verfassungsschutz Organisationen und Parteien bewertet und entsprechend beobachtet oder auch nicht. Extremistischer Verdachtsfall, das ist davon die mittlere Stufe.
Zunächst gibt es den Prüffall, da wird eben geprüft. Womit haben wir es hier zu tun? Man darf nur offene Quellen auswerten. Es geht nur darum, was die Leute öffentlich sagen. Und beim Verdachtsfall, da kommt dann eben schon der Nachrichtendienst mit all seinen Instrumenten auf den Plan. Da darf man V-Leute beispielsweise anwerben. Also das ganze Instrumentarium darf da angewendet werden. Aber es ist eben ein Verdacht und den kann man auch nur eine Weile haben. Ob das dann wirklich eine, wie es dann im nächsten Fall heißt, gesichert rechtsextremistische Bestrebung ist, das muss man dann eben nach einer Weile auch entweder bejahen oder verneinen und genau an diesem Punkt sind wir jetzt.
Ja, also kurz zusammengefasst, wenn die AfD weiterhin als extremistischer Verdachtsfall bewertet wird, dann hat der Verfassungsschutz also mehr Beobachtungsmöglichkeiten und das will die AfD logischerweise nicht.
Beim jetzigen Prozess kommen ja wie gesagt noch 2 weitere Verfahren dazu. Da geht es um den sogenannten Flügel rund um Björn Höcke. Der wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Genauso wie übrigens die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Noch darüber muss das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandeln und entscheiden.
Also seit diese Einordnungen vorgenommen worden sind, ist schon etwas Zeit vergangen. Der Flügel ist nämlich inzwischen offiziell aufgelöst. Mhm. Aber interessant ist schon, wie das Gericht bei der Jungen Alternative urteilen wird. Die Jugendorganisation hat eine ganz wichtige Rolle für die Partei, findet auf jeden Fall der Chef des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, Jürgen Kaiser.
Die Junge Alternative hat insgesamt im Bundesgebiet auch eine Art von Scharnierfunktion zum rechtsextremistischen Vorfeld. Das heißt, es gibt diverse Kontakte auf verschiedenen Veranstaltungen. Das haben wir auch hier in Nordrhein-Westfalen beobachtet.
Auch externe Beobachterinnen und Beobachter schätzen das so ein. Die Junge Alternative sei auf Social Media, wie zum Beispiel TikTok, eben auch sehr präsent und entsprechend wichtig für die Nachwuchsförderung.
Ja, und wie bei vielen Nachwuchsorganisationen, sie gilt ja bei Beobachtern als radikaler als die AfD, ne?
Ja, ich habe mal auf die Homepage geguckt von der Jungen Alternative. Da sind dann so ganz griffige Slogans zu lesen, sowas wie Heimat schützen oder Tradition bewahren, Freiheit verteidigen. Mhm. Und auch so Sätze wie deutsche Jugend ist rechts und geht aufrecht oder wir stehen für ein Europa der Vaterländer. Ähnlich geht es dann zu im Programm der Jungen Alternativen. Da steht zum Beispiel, ich zitiere mal daraus, es gehöre dazu, sich gegen alle Versuche zu stemmen, Deutschland zum bloßen Siedlungsgebiet und Experimentierfeld einer unkontrollierten Masseneinwanderung zu machen. Solche Sachen eben.
Also gerade die erstgenannten Sätze kann man politisch bewerten, wie man will, ob man das jetzt schön findet, aber es reicht ja noch nicht, um eine Organisation als Ganzes als extremistischen Verdachtsfall einzuordnen, oder?
Ja, oder als gesichert rechtsextrem, da hast du total recht. So ganz grundsätzlich ist das eben auch jetzt einer der Kernpunkte bei dem ganzen Prozess in Münster. Wenn der Verfassungsschutz eine Organisation als extremistischen Verdachtsfall einordnen will, dann reicht das juristisch nicht aus, wenn es ein paar Einzelaussagen gibt. Das erklärt auch nochmal genauer ARD-Sicherheitsexperte Götschenberg.
Also es reicht nicht, dass einige wenige sich so äußern, sondern man muss am Endeffekt den, jetzt auch vor Gericht den Nachweis erbringen, dass man die Organisation insgesamt ebenso bewerten kann. Und das heißt, es müssen Äußerungen eben in der nötigen Qualität erfolgen und auch in der nötigen Quantität. Das heißt, es müssen genügend Personen sein, die sich so äußern und eben auch anhaltend.
Der Verfassungsschutz ist also in der Bringschuld. Er muss jetzt Beweise liefern und hat für die Verfahren auch tausende Seiten Material zusammengesammelt.
Die AfD selbst ist jedenfalls not amused, dass sie so ins Visier der Behörden geraten ist. Alles politisch motiviert, sagt einmal mehr der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner auf einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen AfD.
Jetzt haben wir ja Verfassungsschutz gepaart mit irgendwelchen linken Propagandaschleudern, Korrektiv beispielsweise.
Tja, und auch der NRW-Landeschef der AfD, Martin Vinzenz, fühlt sich zu Unrecht in die Ecke gedrängt. Er schlägt aber gemäßigtere Töne an. Man gehe sensibel mit dem Thema innerhalb der Partei um.
Auch in dem Wissen, dass wir natürlich als rechteste Partei im bundesdeutschen Spektrum eine sehr große Verantwortung haben, uns zu rechtsextrem auch abzugrenzen. Und die nehmen wir auch wahr.
In dem jetzigen Berufungsverfahren wird ja viel aufgearbeitet. Das Gericht, das muss die vorherige Entscheidung des Gerichts in Köln nochmal komplett neu bewerten, nach dem Stand der Dinge heute und nicht wie die Lage vor 2 oder 3 Jahren war. Interessant ist das Urteil allemal. Das Oberverwaltungsgericht, das hat zwar nicht das letzte Wort, also eine Revision am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die wäre theoretisch noch möglich. Aber es ist ja massiv relevant, wie sehr du als Partei beobachtet werden darfst mit den nachrichtendienstlichen Mitteln, die dem Verfassungsschutz so zur Verfügung stehen. Also Abhören von Telefonaten, V-Leute, Personenobservierung.
Das stimmt. Also das betrifft ja auch Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten dann, ne? Also die Mitglied bei der AfD sind und arbeiten als Beamte oder in der Bundeswehr oder bei der Polizei, als Lehrerinnen und Lehrer. Daher liegt die Frage nahe, könnte die Einstufung der AfD als Verdachtsfall zum Problem für eben diese Personengruppen werden? Als Staatsdiener gilt für sie der Grundsatz der Verfassungstreue.
Ja, da ist die Antwort ein klares Jein. Also das auszuführen würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber in der Summe ist es so, es ist vom Einzelfall und vom konkreten Job abhängig.
Abgesehen davon wurde ja auch super viel in den letzten Monaten darüber diskutiert, ob die AfD als Ganzes verboten werden kann und soll. Auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Herbst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und da kann das Urteil, das dann eben aus Münster kommen soll, schon richtungsweisend sein. Aber muss man auch wissen, es hat jetzt keine konkreten Auswirkungen auf ein Parteiverbot. Ein AfD-Verbotsverfahren würde sich nämlich über Jahre hinziehen.
Gab ja auch mal eine eigene News-Junkies-Ausgabe dazu. AfD-Verbot, ja, nein, findet ihr in der ARD-Audiothek. Während also das Gericht über die AfD-Einstufung verhandelt, kommt eine andere Sache hoch und auch die hat mit der AfD und mit ihrer Verfassungstreue zu tun.
Ja, die Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben recherchiert und sich damit beschäftigt, welche Mitarbeitenden die AfD im Bundestag so hat. Und rausgekommen ist dabei, mehr als 100 Mitarbeiter sind aus dem rechtsextremen Milieu bei der AfD. Also Leute, die für die AfD arbeiten im Parlament, die aber außerdem in Organisationen aktiv sind, die die Verfassungsschutzbehörden als rechtsextrem einstufen.
Um das mal ein bisschen einzuordnen von der Größenordnung. Insgesamt arbeiten laut Bayerischem Rundfunk mehr als 500 Personen für die AfD im Bundestag. Entweder für die Fraktion insgesamt oder auch für einzelne Abgeordnete. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, zusammen mehr als 500. Wie viele es ganz genau sind, das ist unklar. Und wer genau dabei ist, das ist auch gar nicht so einfach festzustellen. Alexander Nabert vom BR, der erzählt heute im Tagesschau-Podcast 11 Kilometer, wie sie da Flure ablaufen mussten und Namensschilder ablesen.
Ja, so eine öffentlich einsehbare Liste, die gibt's doch gar nicht, ne?
Nee, und schon gar nicht bei der AfD, sagt Nabert.
Wenn man bei den anderen Fraktionen das herausfinden will, da steht's dann oft auf den Webseiten von den Abgeordneten. Das sind meine Mitarbeiter, hier mein Team. Diese Person leitet mein Wahlkreisbüro, das hier ist meine Büroleiterin, hier erreichen Sie meinen Pressesprecher oder so. Diese Sachen stehen da sehr oft. Bei der AfD ist das sehr, sehr, sehr rar gesät, dass da überhaupt mal ein Mitarbeiter irgendwo steht.
Ja, haben die dann zusammengesucht und dann haben sie eben ein bisschen nach den Namen geforscht und stießen dabei auf mehr als 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Spektrum. Also Leute, die aktiv sind in der identitären Bewegung, radikale Burschenschaftler, Neonazis, viele aus der sogenannten Neuen Rechten.
Also einige Beispiele mal. John Höver, der ist Vorstandsmitglied im Verein 1%. Und das ist eine laut Verfassungsschutz gesicherte rechtsextremistische Bestrebung. Der Verfassungsschutz nennt sie eine Vernetzungsagentur für Rechtsextreme.
Ja, und von diesem Höver fanden die BR-Kollegen dann Fotos, die zeigen ihn 2021 in Berlin beim Kampfsporttraining mit Neonazis aus dem Umfeld der NPD.
Einige der Bundestagsmitarbeiter kommen auch aus der Jungen Alternative und zu denen gehörte Marvin Neumann. Der war bis 2021 sogar Chef der Jungen Alternative, hat dann aber unter Druck die Partei verlassen müssen. Ihm war unter anderem eine Aussage über weiße Vorherrschaft zur Last gelegt worden.
Also unter Druck heißt, selbst der AfD war der zu rechts.
Ja, wie gesagt, insgesamt aber in der Summe gibt es mehr als 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Spektrum, so die BR-Recherchen. Und die arbeiten da, den Recherchen zufolge, nicht nur bei irgendwelchen Hinterbänklern, sondern auch in den Büros von Alice Weidel und Tino Chrupalla. Auf Nachfragen des BR verweist die AfD auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte, rückt also nicht mit Infos raus. Und an die Einstufung des Verfassungsschutzamtes, ich zitiere mal, knüpften sich keine automatischen Rechtswirkungen an. Wie werden generell überhaupt so Mitarbeitende im Bundestag eingestellt und rekrutiert, habe ich mich da gefragt. Also jetzt ganz unabhängig von der AfD.
Alle Abgeordneten des Bundestags, auch die 78 der AfD, die entscheiden selbst darüber, wen sie beschäftigen. Ob in den Bundestagsbüros oder auch zu Hause in den Wahlkreisen. Und auch die Bundestagsfraktion zum Beispiel entscheidet, wen sie einstellt. Die Bundestagsverwaltung, die hat da kein Mitspracherecht.
Ja, da stellt sich aber trotzdem die Frage, also müssen Verfassungsfeinde an dieser Stelle wirklich geduldet werden?
Und dürfen wir ja auch nicht ganz vergessen, auch noch von Steuergeldern bezahlt werden. Ja. Da geht es ja um ganz beachtliche Summen. Also die Fraktionen, die bekommen Geld aus dem Bundeshaushalt. Der überwiegende Teil davon, der fließt in die Bezahlung der Mitarbeiter. Dazu kommt noch einmal eine Mitarbeiterpauschale, die bekommt jeder einzelne Abgeordnete. Alleine der AfD stehen so zusammengerechnet jedes Jahr 30 Millionen Euro für Mitarbeiter zur Verfügung.
Das ist eine ganz schöne Summe. Was heißt das, wenn solche Leute im Parlament ein- und ausgehen können? Ne? Also muss man sich ja schon mal fragen. Es ist der zentrale Ort der Demokratie. Armin Pfahl Traugbar von der Verwaltungshochschule des Bundes dazu.
Man hat das Problem, dass tatsächlich im organisatorischen Herzen der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsextremisten sitzen.
Ja, und die bekommen Einblicke in die politische Arbeit, möglicherweise auch Einfluss. Sie kommen an Geld. Also wie groß ist die Gefahr? Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt.
Die wollen die Demokratie von innen aushöhlen. Und das tun natürlich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die einen ganz klaren Link haben zu rechtsextremen Kreisen ganz bewusst. Und deswegen ist es auch eine Gefahr für uns.
Ja, was passieren kann, wenn gezielt Hausausweise verteilt werden, das konnte man ja auch sehen damals rund um diesen versuchten Reichsbürgersturm 2020.
In den sozialen Medien grassiert ein Video, das zeigt, wie eine Frau den Wirtschaftsminister im Bundestag bedrängt, ihn rüde beschimpft. Die Aktivistin und ihre Begleiter versuchen auch in Abgeordnetenbüros einzudringen, eingeladen von AfD-Abgeordneten.
Ja, und mehr noch, es gab ja diesen Umsturzplan, der dann Ende 2022 aufgeflogen ist. ist, von einigen Reichsbürgern, aber auch AfD-Richterin Malsack-Winkelmann. Auch die saß übrigens mal im Bundestag. Und eine Idee damals soll gewesen sein, mit Waffen ins Parlament einzudringen, möglicherweise auch Geiseln zu nehmen. Da ist die Sorge groß, dass 100 Rechtsextremisten mit Hausausweisen da ganz gut helfen könnten.
Ja, liegt doch auf der Hand, dass es eigentlich dann auch Sicherheitsüberprüfungen auch für die Mitarbeiter geben müsste, oder?
Gibt es, wenn auch vielleicht noch nicht ganz ausreichend. Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten, die müssen bei Beginn ihres Arbeitsverhältnisses der Bundestagsverwaltung ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Wenn es Einträge gibt, wird laut Bundestagsverwaltung der Parlamentarier in Kenntnis gesetzt.
Ja, okay. Der dürfte sich je nach Gesinnung ja von diesem Eintrag nicht so sonderlich stören lassen. Haken drunter und dann gibt es den Hausausweis oder was?
Genau. Dann können sie rein und raus den Bundestag betreten und zwar ohne kontrolliert zu werden.
Und auch ohne Sicherheitsschleuse.
Genau. Sie können also auch rein und rausbringen, was sie wollen. Allerdings gibt es noch eine Zuverlässigkeitsprüfung. Da werden verschiedene Datenbänke abgeglichen. Nochmal Katrin Göring-Eckert.
Bisher ist es beim Hausausweis so, dass es eine polizeiliche Überprüfung gibt. Die findet in sehr kurzer Zeit statt. Wir haben uns jetzt schon entschieden, diese Zeit zu verlängern, weil wir sagen, das reicht nicht, dass man quasi hingeht, kurz nachgeschaut wird und mit dem Hausausweis wieder rausgeht.
Ja, und neu ist auch, dass die Prüfung jährlich wiederholt wird. Fällt ein Mitarbeiter durch, dann verwehrt ihm die Verwaltung den Hausausweis oder sie sperrt bereits ausgestellte Ausweise.
Aber in der Praxis passiert das dann am Ende wahrscheinlich wenig, oder?
Ja, interessant, die Bundestagsverwaltung sagt, sie habe in der aktuellen Legislaturperiode 2 Beschäftigten von Abgeordneten oder Fraktionen den Ausweis nicht erteilt oder entzogen. Mehr sagt sie nicht. Laut BR geht es aber in beiden Fällen um Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten.
Hausverbot hat auf jeden Fall Mario Müller. Der arbeitet für den AfD-Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt aus Sachsen-Anhalt. Und Mario Müller war einer der Referenten beim sogenannten Geheimtreffen in Potsdam, über das das Rechercheportal Korrektiv berichtet hatte.
Mehr findet ihr in der aktuellen Ausgabe von 11 Kilometer. Da erzählt Autor Alexander Nabert mehr über das Vorgehen. Aber da hört ihr auch, was das für Leute sind. Wo die sonst sind, wenn nicht gerade im Bundestag.
Und 11 Kilometer findet ihr genauso wie die News Junkies in der ARD Audiothek. Und da freuen wir uns auch, wenn ihr ein Abo dalasst. Tja, und einige andere freuen sich wiederum, dass die Umfragewerte für die AfD ein bisschen runtergehen nach den großen Demos auf Straßen in ganz Deutschland.
Gestern allein in Köln mehr als 30.000 Menschen auf die Straße gegangen.
In Berlin waren es gestern laut Polizei 100.000 Demonstrierende.
In Trommeln gegen Rechtsextremismus in Greifswald. Etwa 1.500 Menschen sind auf den Marktplatz gekommen.
Weil ich für ein buntes und weltoffenes Greifswald bin.
Wann, wenn nicht jetzt? Und wir hätten schon viel früher auf die Straße gehen sollen.
Tja, und jetzt gibt's wieder eine neue Enthüllung. Die sozialen Netzwerke sind voll mit den Recherchen des BR. Aber schadet das der AfD politisch oder nützt es ihr?
Vielleicht stellen wir aber auch die Frage, ob der AfD etwas nützt oder ihr schadet, aber auch einfach ein bisschen zu häufig. Also, dass wir quasi alles nach der AfD ausrichten. Kann man das machen? Nützt es am Ende der AfD? Vielleicht hat sie gerade deshalb ein bisschen zu viel Einfluss.
Ganz sicher ist aber, morgen hört ihr uns wieder, die News Junkies. Das war's für heute erstmal und wir freuen uns, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Wir, das sind Christina Fehmöbus
und Martin Spiller. Ciao.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.